Jakobus 1, Vers 5. Ich lese ab Vers 4, kommen wir vielleicht besser rein. Er spricht in Vers 4 noch von der Geduld. Die Geduld aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und ganz seid und es euch an nichts mangle. Wenn aber jemandem unter euch Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt. So wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht. Und zwar heißt das Thema unserer Predigt heute die Bitte um Weisheit. Die Bitte um Weisheit. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Predigt. Die Bitte um Weisheit. Charles Hutton Spurgeon, er berichtete einmal, dass ein Prediger bei einem seiner Gemeindeglieder zu Gast war. Dass er bei denen zu Hause war. Und plötzlich hatte es an die Tür geklopft. Und wer war vor der Tür? Da stand eine Frau und die hatte gebettelt. Und der Prediger war dabei, wie die Hausfrau dieses Hauses sagte zu dieser Bettlerin: Belästigen Sie mich doch nicht schon wieder. Ich habe Ihnen ja schon mal gesagt, dass ich Ihnen jetzt nichts mehr geben will. Es war einfach lästig. Die Bettlerin hatte diese Hausfrau angeschaut mit trübseligem Blick und hatte zu ihr gesagt: Oh, bitte, liebe Frau, sprechen Sie doch nicht so zu mir. Sie kennen mich ja und wissen, dass ich eine alte Bettlerin vor Ihrer Tür bin. Ich habe nun schon seit 7 Jahren jede Woche an Ihre Tür geklopft und gebettelt. Und immer habe ich eine Gabe von Ihnen erhalten. Bitte wenden Sie sich doch jetzt auch nicht von mir ab. Aber die Hausfrau, die hatte die feste Absicht, dieser Bettlerin jetzt nichts mehr zu geben. Jetzt ist einfach genug. Sie wollte sie abweisen, bis sich dann der Prediger im Gespräch zu Wort meldete und zu der Hausfrau sagte: Geben Sie doch bitte dieser Frau eine Kleinigkeit. Geben Sie eine Kleinigkeit um meinetwillen. Denn er sagte, diese Frau ist das genaue Abbild von mir. Denn was sie zu Ihnen sagt, das muss ich jedes Mal zu Gott sagen, wenn ich zu ihm komme. Und der Prediger sagte, so komme ich auch bittend zu Gott und sage zu ihm: Herr, zeige mir auch heute deine Barmherzigkeit. Ich bin kein neuer, sondern ein altbekannter Bettler. Bin stets von deinem Wohlwollen abhängig und seit vielen Jahren ein Empfänger deiner Barmherzigkeit gewesen. Verstoße mich auch heute nicht. Und Spurgeon sagt von dieser Begebenheit weiter: Das Christenleben ist ein Leben der Abhängigkeit von Gott. Wir müssen immer wieder zu ihm gehen, da wir ohne ihn nicht eine Stunde leben können. Soweit die Aussage von Spurgeon. Ich hatte mich gefragt, entspricht dieser ganze Sachverhalt nicht auch dem, was wir hier in Jakobus 5 lesen? Jakobus sagt uns, wenn jemand einen Mangel hat, gerade auch in Weisheit, so soll er zu Gott kommen. Wenn dir Weisheit mangelt, so bitte Gott darum. Ja, du darfst bei Gott betteln, sagt Jakobus. Du darfst kommen, du darfst betteln. Wobei das Wort betteln wahrscheinlich hier gar nicht richtig angebracht ist. Wir denken immer, wir müssen bei Gott anklopfen und wir müssen rütteln und betteln und dass er uns ja was gibt. Nein, Jakobus sagt uns hier vielmehr, wir dürfen den himmlischen Vater darum bitten. Er sagt hier nicht, spricht hier nichts von betteln, sondern wir dürfen ihn darum bitten. Wir dürfen Gott um Weisheit bitten, wenn wir Weisheit benötigen. Und ist der himmlische Vater geizig? Der möchte seine Weisheit für sich behalten. Der gibt nicht gerne was ab. Will er dich und mich zappeln lassen? Ja, bettle ruhig noch eine Weile. Ich möchte es gerne hören. Möchte er seine guten Gaben für sich zurückbehalten? Wie das die Hausfrau mit dieser Bettlerin tun wollte? Nein, nein. In unserem Text heißt es, Gott gibt gerne. Gott gibt gerne. Es heißt sogar hier, er gibt allen gerne und ohne Vorwurf. Das ist gewaltig. Müssen wir gleich am Anfang festhalten. Er gibt auch dir gerne Weisheit, wenn du darum bittest. Wenn aber jemandem unter euch Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Jakobus zeigt uns hier nur eine einzige Voraussetzung, die man hier einhalten sollte in Vers 6. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, gleich der Meereswoge, die vom Winde hin und her getrieben wird. Vers 7, ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Mann mit geteiltem Herzen ist unbeständig in allen seinen Wegen. Also, eines möchte Gott bei dir und bei mir sehen. Er möchte Glauben sehen. Er möchte deinen Glauben sehen. Er möchte, dass wir ihn im Glauben bitten, dass wir etwas von ihm empfangen. Es wäre auch dumm, wenn wir etwas von ihm bitten und glauben es gar nicht, dass es geben wird. Das heißt, wir sollen darauf vertrauen, wenn wir von Gott etwas erbitten, dass er es auch tun wird, dass er es geben wird. Natürlich soll in der Bitte um Weisheit auch der richtige Beweggrund zu erkennen sein. Das lesen wir aus anderen Bibelstellen heraus. Ja, möchtest du heute um Weisheit bitten, wenn du vielleicht morgen eine Prüfung hast, dass du die Prüfung mit Bravour bestehen kannst, damit du groß rauskommst und selber prahlen kannst? Ich denke, da macht Gott nicht mit. Warum soll er das tun? Das sind wichtige Fragen. Aus welchen Beweggründen bitten wir den Herrn? Beschäftigen wir uns zuerst damit, woher die Weisheit kommt. Ich denke, das ist keine schwere Frage. Erstens, Weisheit, woher kommt sie? Woher kommt sie? Wenn wir natürlich Gott bitten sollen, dann ist es eigentlich offensichtlich, dass sie von Gott kommt. Aber ich möchte zunächst einmal fragen, hast du manches Mal auch den Eindruck, dass du nicht immer in allem weißt, wie du handeln sollst? Es steht in der Bibel nicht, du sollst hier in Neuaubing eine Wohnung nehmen oder du sollst 50 Quadratmeter anmieten oder du sollst 80 Quadratmeter anmieten oder du sollst ein Haus bauen oder du sollst ein Opel oder Mercedes kaufen oder du sollst ein grünes oder ein gelbes Auto kaufen oder du sollst Vollkornbrot essen oder Weißbrot. Solche Dinge lesen wir nicht in der Bibel. Wir können viele Prinzipien ableiten, aber für den täglichen Tagesablauf und für die Entscheidungen, die wir täglich treffen müssen, da müssen wir auch Prinzipien aus dem Wort Gottes erkennen und sie davon ableiten. Aber manche Dinge, da müssen wir uns auch direkt von Gott leiten lassen. Hast du manches Mal den Eindruck, dass du nicht immer weißt, wie du handeln sollst, gerade auch in schwierigen Lebenssituationen? Gerade auch vielleicht, wenn man in besonderen Lebenslagen steht, in Prüfungen oder Anfechtungen, die Gott vielleicht auch ganz bewusst zulässt, von denen auch Jakobus hier in den anfänglichen Versen berichtet. Oder auch in Fragen zwischenmenschlicher Beziehungen. Wie soll ich da damit umgehen? Ich brauche Weisheit. Oder in Alltagsentscheidungen. Oder zu entscheiden, was ist denn als erstes dran? Das Dringliche von dem Dringlichsten zu unterscheiden. Manchmal gar nicht so einfach. Was ist wirklich wichtig? Was ist eher unwichtig? Was ist vor Gott wohlgefällig und was nicht? Also wir sind manchmal auch schnell dabei, die Dinge einfach so zu gestalten, wie wir sie für richtig halten. Ja, ich mache das einfach so und Gott, der muss halt seinen Segen dazu geben. Wir machen die Dinge so, wie es für uns am angenehmsten erscheint und wie wir es fürs Beste halten. Stellen uns manchmal sogar vielleicht den Weltlauf gleich und denken manchmal, ja, Gott wird sich schon dazu stellen, er muss einfach seinen Segen dazu geben. Vielleicht sogar manchmal handeln wir im Ungehorsam gegenüber Gott und meinen, er muss es noch segnen am Ende. Aber wisst ihr, in solchen Tun, da finden wir kaum die Weisheit von oben. Da finden wir eher die Torheit von unten. Unser eigenes wollen, unser eigenes tun. Vielleicht müssen wir zunächst erkennen, dass auch ein Mangel an Weisheit von uns selbst verschuldet sein kann. Und manches Mal ist die Weisheit auch unter den Kindern Gottes schwerlich zu finden. Wem jedoch Weisheit mangelt, der kann sich nicht einfach herausreden, dass es an Gott liegen würde, dass er keine Weisheit hat für dieses und jenes. Denn jetzt kommen wir wieder darauf zurück, woher kommt sie, die Weisheit? Woher kommt sie? Sie kommt von oben. Das ist schon mal entscheidend. Und wir als Kinder Gottes, wir haben den Anschluss zu dieser Weisheit. Wir haben die Quelle dieser Weisheit angezapft. Und wer ist die Quelle? Das ist Jesus Christus selbst. Er ist die Quelle aller Weisheit. Schlagen wir hierzu mal kurz den Korintherbrief auf. 1. Korinther 1. 1. Korinther Kapitel 1. Paulus gibt uns hier etwas ganz, ganz Wichtiges mit in Kapitel 1, Vers 30 und 31. Für diejenigen, die an den Herrn Jesus Christus gläubig geworden sind. Er sagt hier in Vers 30, 1. Korinther 1, Vers 30, durch ihn, und hier spricht er von Gott, quasi durch Gott, aber seid ihr in Christus Jesus, welcher uns von Gott gemacht worden ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung, auf das wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich im Herrn. Und da müssen wir gleich fragen, wenn wir solch eine Stelle lesen, ist der Herr Jesus für dich und für mich nur zur Erlösung gemacht? Ja, wir dürfen ihm täglich danken für die Erlösung. Und sicherlich ist die Erlösung durch sein Leiden und Sterben am Kreuz das Größte und das Gewaltigste, was uns in diesem Leben jemals widerfahren kann. Ich denke, nichts ist so groß und einzigartig, als dass der Herr Jesus für dich und für mich sein Leben am Kreuz gelassen und sein sündloses, kostbares Blut vergossen hat, damit unsere Vergehungen, ja unsere Sünden, unsere Übertretungen vergeben werden können und damit wir aus der Herrschaft Satans erlöst werden konnten. Also vergiss es bitte nie, was es den Sohn Gottes gekostet hat, dich zu erlösen, dich zu erkaufen, dich aus der Macht der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht zu befreien. Das ist gewaltig. Vielleicht sind euch die Liedverse von Konrad Allendorf bekannt. Einer heißt davon, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Und in Vers 3 sagt der Liederdichter, Jesus ist kommen, der starke Erlöser, bricht dem gewappneten Starken ins Haus, sprengt des Feindes befestigte Schlösser, führt die Gefangenen siegend heraus. Fühlst du den Stärkeren, Satan, du Böser? Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Also Jesus ist uns gemacht zur Erlösung. Und doch bleibt der Apostel Paulus hier in den Versen 30 und 31 nicht bei der Erlösung stehen. Er sagt, Christus ist auch für dich zur Weisheit gemacht worden. Christus ist auch für dich zur Gerechtigkeit gemacht worden. Und Christus ist auch für dich zur Heiligung gemacht worden. Was heißt das jetzt für dich und für mich? Es heißt, dass wir den Herrn Jesus ständig benötigen. Ständig. Wenn er uns erlöst hat, dann benötigen wir täglich seinen göttlichen Zustrom an Weisheit. Und nur durch ihn können wir auch ein rechtschaffenes Leben in Gerechtigkeit leben, in Gottes Gerechtigkeit. Und nur durch ihn können wir ein heiliges Leben leben, denn Gottes Wille ist unsere Heiligung und er ist auch uns gemacht zur Heiligung. Doch jetzt wollen wir wieder auf die Weisheit zurückkommen und daran festhalten, woher kommt die Weisheit? Wenn wir Christus haben, wenn wir Jesus Christus haben, dann haben wir, dann hast du und ich allen Zugang zur göttlichen Weisheit. Er ist für dich und für mich gemacht zur Weisheit. Und wir bleiben noch ein bisschen beim Apostel Paulus. Und zwar der Korintherbrief ist ja auch so ganz interessant, den müssen wir auch mal extra behandeln. Der Apostel Paulus, der hatte zu seiner Zeit, gerade auch mit den Korinthern oder in Athen, gerade in Griechenland, wo er sich da überall aufgehalten hat, viele unendliche Diskussionen mit den Griechen. Die Griechen, die hielten sich ja damals für so weise. Sie waren einfach so stolz, so unendlich weise zu sein. Gerade auch die griechische Philosophie. ist uns ja bis heute nicht unbekannt, wenn wir von den griechischen Philosophen heute noch reden, von Platon, von Sokrates, von Aristoteles und so weiter. Sie kannten so viel menschliches Gedankengut, ja, Philosophie. Was ihnen aber fehlte, diesen Griechen, was war das? Das war genau die Weisheit Gottes. Und jetzt kam Paulus. Und Paulus predigte ihnen von dem gekreuzigten Christus, natürlich auch von dem Auferstandenen, aber dass Christus am Kreuz gestorben ist. Er brachte ihnen das Wort vom Kreuz. Doch damit konnten die Griechen nicht viel anfangen. Sie haben Paulus fortwährend verspottet. Es war ihnen Torheit. Ja, Torheit heißt für uns heute so viel wie, ja, das ist ja Dummheit, was der da erzählt. Oft wurde Paulus verlacht und verspottet um des Evangeliums willen. Doch wir müssen wissen, dass Gottes Ratschluss bereits damals feststand. So fest, wie auch sein Ratschluss heute steht. Wir lesen hier in 1. Korinther 1, Vers 19, wo Gott selbst sagt, und hier zitiert Paulus eine Stelle aus dem Alten Testament, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und will den Verstand der Verständigen verwerfen. Vers 20, wo ist der Weise? Wo der Schriftgelehrte? Wo der Disputiergeist dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Predigt diejenigen zu retten, welche glauben. Vers 22, während nämlich die Juden Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, predigen wir, Vers 24, jenen den Berufenen aber, sowohl Juden als Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Paulus hatte eine ganz ähnliche Welt erlebt, wie wir sie heute auch in der Gesellschaft erleben. Schau dich mal um in unserer Gesellschaft, womit sich die Menschen heute alles rühmen. Gerade Philosophie ist auch heute im Hochkurs, an vielen Orten, selbst in den Kirchen. Da wird mehr Philosophie oft gepredigt als Evangelium. Oder in verschiedenen Ideen und Konzepten von Firmen. Egal wo es ist, es kommt überall zum Ausdruck. Der Mensch rühmt sich auch heute in seiner Weisheit unendlich. Denken wir da auch an die technischen Errungenschaften. Es ist ja nicht Sünde, Dinge zu erfinden, aber wenn sich der Mensch damit selber rühmt und dass es aus seiner Weisheit entstanden wäre, dann ist es Sünde. Oder wie sich der Mensch für so weise hält, ständig Gottes Gebote mit Füßen zu treten. Und liebe Freunde und Geschwister, es ist erschreckend, wie das heutzutage immer mehr geschieht. Es ist so offenkundig wie noch nie. Man berät heute über Themen, immer mehr unsere Gesetze, auch unser Grundgesetz zu lockern. Man diskutiert heute über Themen, über die man vor 10 Jahren überhaupt noch nicht nachgedacht hätte. Das ist erschreckend. So wieder die jüngste Debatte, ob sich nicht auch Familienglieder wie Bruder und Schwester einander verheiraten könnten. Dass sowas überhaupt zur Debatte steht, das ist wirklich so ekelhaft, das gibt's gar nicht. Der Mensch schon heute, er meint, er würde über allem stehen, er wäre weiser als die Menschen früher. Er meint, er wäre weise. Und dabei driftet er immer mehr von Gott ab, er driftet immer mehr von der wahren Weisheit ab und merkt nicht, dass es wirklich vor Gott totale Torheit ist. Und Gott, er schaut zu, er lässt diese Dinge ausreifen. Hoffentlich gebraucht er dich und mich, um noch manches im Gebet zu bewegen und auch den Menschen zu sagen. Aber der Abfall reift aus und das mit rasanter Geschwindigkeit. Aber wisst ihr, wer am Ende darüber steht, das ist immer noch Gott. Alle Weisheit dieser Welt muss vor Gott zu Schanden werden. Es wird so kommen. Und wo macht Gott die Weisheit der Welt zunichte? Genau hier, am Kreuz. Wird alle Weisheit der Welt zunichte. Dort am Kreuz in Golgatha. Denn dort am Kreuz wird die Weisheit des Menschen buchstäblich durchkreuzt. Da werden die Wege des Menschen durchkreuzt. Und wie gut ist es, wenn heute noch mancher Mensch zur Furcht Gottes gelangt und sich fürchtet vor Gott und nach ihm fragt, wie es Sprüche 1, Vers 7 sagt. nämlich die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Und genau da erkennen wir, dass von Gott die wahre Weisheit kommt. Über Jesus Christus können wir diese Weisheit erlangen. Und auch in solchen Stellen erkennen wir, wie gut es ist, auch eine entsprechende Gottesfurcht zu haben und auch ihm zu gehorchen. Das wird Weisheit geben. Der erste Punkt war Weisheit, woher kommt sie? Zweitens, Weisheit, wer bekommt sie? Wer bekommt sie? Wie bereits erwähnt, hat jeder, der an den Herrn Jesus gläubig wird, den Zugang zu dieser unversiegbaren Quelle der Weisheit. Und wir müssen uns das vor Augen halten. Gottes Quellen sind unerschöpflich. Du darfst immer nehmen und nehmen und nehmen und nehmen. Gottes Quellen sind unerschöpflich. Und Jakobus ermutigt uns, er ermutigt dich und mich. Nehm von dieser Quelle, schöpfe daraus. Du darfst um Weisheit bitten. Es dürfen alle kommen, die einen Mangel an Weisheit verspüren. Das klingt für uns, als ob wir hier von Jakobus einen guten Rat bekommen. Ja, du kannst es ausprobieren, du darfst davon nehmen. Doch wisst ihr, was eigentlich der griechische Grundtext hier sagt? Im griechischen Grundtext hier steht in dieser Aufforderung ein Imperativ. Das heißt, es ist nicht nur ein guter Rat, den Jakobus hier weitergibt, sondern es ist ein göttlicher Befehl. Komm zu Gott, bitte ihn und nimm. Du sollst es tun. Du sollst es in Empfang nehmen. Das ist hier im Befehlsausdruck. Den Kindern Gottes wird befohlen, wenn sie Weisheit benötigen, zu Gott zu kommen, ihn dafür zu bitten und zu nehmen. Frage, wann hast du das letzte Mal um Weisheit gebeten? Vielleicht gerade auch, wenn du nicht mehr weiter wusstest, in schwierigen Lebenslagen, in Situationen, wo du ausharren musstest oder in schwierigen Entscheidungen. Von wem lässt du dich leiten in deinen Entscheidungen? Gerade wie ich es vorhin erwähnt habe, auch die alltäglichen Dinge. Oder wir denken da auch vielleicht in solchen Dingen ganz besonders auch an Ehemänner. Oder auch an Familienväter, die Verantwortung auch für ihren Ehepartner haben, für ihre Frauen und Kinder. Da haben die Männer eine ganz hohe Verantwortung vor Gott. Und da braucht es so viele Entscheidungen, auch um die Familie und die Kinder recht zu führen, auch die Frau zu führen. Und da kann man so schnell Fehltritte tun, Fehlentscheidungen treffen. Und da ist es viel besser auch für die Männer, für die Familienväter, Gott um Weisheit zu bitten, dass sie ausgestattet werden, die Frauen recht zu führen, sie anzuleiten, die Ehe zu in rechter Weise zu führen und natürlich auch die Kinder. Natürlich auch in seinem Wort zu forschen. Das hängt immer im Zusammenhang auch mit seinem Wort. Und zu fragen, was soll ich denn in dieser oder jener Situation tun? Wie soll ich handeln? Was ist Gottes Wille? Ehemänner und Familienväter brauchen Weisheit, aber nicht nur sie. Das ist nur eine Sache. Natürlich brauchen auch die Ehefrauen Weisheit. Auch die Mütter brauchen Weisheit, das ist klar. Aber auch nicht nur sie, sondern auch alleinstehende Männer brauchen Weisheit. Auch alleinstehende Frauen brauchen Weisheit. Ja, jedes Kind Gottes braucht Weisheit. Weisheit von oben. Denkt da bitte auch an die Leiter und Pastoren von Gemeinden. Es braucht Weisheit, solche Dienste zu tun. Auch Leiter von Kinderstunden oder Jugendstunden oder die eine Frauenstunde leiten. Es braucht überall Weisheit. In allen Entscheidungen, dass Gottes Wille in allen Gesprächen, in allen Vorbereitungen, in Ausarbeitungen zustande kommt. Wir brauchen Weisheit. Es braucht Weisheit für was? Ja, noch für etwas, auch für den Umgang miteinander. Wir brauchen Weisheit Gottes für den Umgang miteinander. Kommen wir auf Jakobusbrief zurück. Jakobus 3, Vers 17. Wenn ihr mal bitte mit aufschlagen könnt, Jakobus 3, Vers 17. Wir brauchen Weisheit für den Umgang miteinander. Und Jakobus sagt uns hier, Jakobus 3, Vers 17, die Weisheit von oben aber ist Erstens rein, sodann friedsam, gelinde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, nicht schwankend, ungeheuchelt. Wenn wir so miteinander umgehen, dann erkennen wir, dass die Weisheit Gottes unter uns wohnt. Wo andere Dinge geschehen, da dürfen wir davon ausgehen, dass hier nicht die Weisheit Gottes am Werk ist. Also allein an dieser Aussage hier in Jakobus 3, Vers 17 sehen wir, auch wenn wir Gott um etwas bitten, dann bekommen wir nichts Schlechtes von ihm, sondern es ist nur Gutes. Reines, friedsames, gelindsames, folgsames, Barmherzigkeit, gute Früchte. Es geht nur Gutes aus Gott hervor. Und nicht umsonst zeigt uns Jakobus hier dann im Vers 17 auf, Entschuldigung, Jakobus 1, Vers 17 ist das. Jakobus 1, Vers 17, müssen wir zurückblättern. Dass jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk von oben herabkommt, nämlich von dem Vater der Lichter. Ja, Gott ist vollkommen. Vers 17, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei welchem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Jede gute Gabe kommt von oben. Und Jakobus spricht hier von dem Vater der Lichter. Das ist für uns etwas Befremdliches. Ich denke, das steht nur hier einmal im Neuen Testament. Das spricht nur Jakobus von dem Vater der Lichter. Aber wohl spricht Jakobus von dem Vater der Lichter, weil Gott selbst Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Und er in einem unzugänglichen Lichte wohnt. Und er ist auch der Gott, der das ganze Universum geschaffen hat, mit der Sonne, die heute wieder aufgeht, mit dem Mond, den wir in der Nacht sehen, mit den Sternen am Himmel. Es ist der Vater der Lichter. Er hat alles geschaffen. Und von ihm kommt das Gute. Wie bereits gelesen haben, gibt Gott gerne. Und er gibt willig, auch dir und mir. Er ist der gebende Gott. Und er ist der Gott, der Vater der Lichter, der fortwährend und gerne gibt. Und er liebt es auch, uns mit Weisheit zu beschenken. Wie gut ist es, dass wir den liebenden Vater auch in dieser Weise erkennen dürfen. Den Vater der Lichter. An anderer Stelle ruft uns der Herr Jesus dazu auf. Es tut also nicht nur Jakobus, sondern auch der Herr Jesus. Bittet doch, damit euch gegeben werde. Er ruft uns auf zu bitten mit der Verheißung, dass uns gegeben wird. Bittet, so wird euch gegeben. Sicherlich kennt ihr diese Stelle aus Matthäus 7. Also es ruft uns nicht nur Jakobus dazu auf, den Vater im Himmel zu bitten, sondern auch ja, der Herr Jesus selbst sagt in Matthäus 7, bittet, so wird euch gegeben. Matthäus 7, Vers 11 sagt der Herr Jesus dann, wenn nun ihr, die ihr arg seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Lässt Gott sich so sehr betteln? Möchte er uns immer das Gute vorenthalten? Natürlich weiß nur er, was gut ist für uns, das ist auch klar. Aber wie viel mehr möchte der Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Wir dürfen wirklich all das Gute von ihm erwarten. Ist nur die Frage, ob du zu ihm kommst und ob du daran glaubst, dass er dir das Gute geben wird. Merken wir uns, der himmlische Vater gibt gerne und er gibt reichlich. Aber wir müssen bitten. Und Jakobus, in Kapitel 4 kommt Jakobus nochmals auf das Bitten zurück. Jakobus 4, Vers 3. Es ist interessant, dass sich viele Dinge im Jakobusbrief so durchziehen. Glaube, Weisheit, Bitten und so weiter. Sind so viele Themenbereiche und die sich auch auf so viele Dinge anwenden lassen. Der Jakobusbrief ist da ganz, ganz speziell. Und hier muss er sagen, in Jakobus 4, Vers 3, ihr erlanget es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, ja, das gibt es auch. Warum? Weil ihr übel bittet, um es mit euren Wohllüsten zu verzehren. Also hier sehen wir, dass man auch bitten kann und gar nicht den Willen Gottes sucht, sondern nur die persönlichen Wünsche oder Wohllüste erfüllen will. Da kann Gott allgemein sehr schlecht etwas geben. Aber um das vielleicht noch mehr zu erkennen, müssen wir vielleicht mal jetzt ins Alte Testament noch gehen. Da möchte ich euch gerne noch eine Bibelstelle vor Augen halten. Und zwar wollen wir jetzt zu dem großen Thronfolger Davids gehen. Wer ist das? Niemand anders als Salomo. Salomo. Und liebe Freunde und Geschwister, wenn es um Weisheit geht, da kommen wir an Salomo überhaupt nicht vorbei. Schlagen wir mal bitte auf das erste Buch der Könige. Das erste Buch Könige. Ersten Könige. Kapitel 3. 1. Könige, Kapitel 3. Salomo war noch sehr, sehr jung, als er zum König gesalbt wurde. Und nachdem sein Vater David entschlief, wurde er Salomo als neuer König auf den Thron über ganz Israel gesetzt. Und er sollte jetzt über dieses große Volk, es war ein sehr, sehr großes Volk, herrschen und regieren. Ein junger Mann, ein sehr junger Mann. Und als Salomo eines Tages in Gibeon war damals der Ort, wo die Stiftshütte stand, hatte er ein großes Opfer gebracht. Nämlich Salomo opferte damals über 1000 Brandopfer. 1000 Brandopfer. Ihm war es scheinbar so ein Anliegen, Gott Opfer zu bringen, ihn zu ehren. Und eines Nachts erschien ihm der Herr im Traum. Und Gott sprach zu ihm hier in 1. Könige 3, Vers 5. Er sprach ja zu Salomo, bitte, was ich dir geben soll. Bitte, was ich dir geben soll. Gott gewährt dem König Salomo also jetzt einen ganz besonderen Wunsch. Ich erfülle jetzt deine Bitte, was du von mir haben willst. Ja, vielleicht könnte man sagen, Salomo durfte sich jetzt etwas ganz Besonderes von Gott wünschen. Oh, das ist eine ganz besondere Situation. Welch eine wunderbare Situation. Wer möchte das nicht auch von uns erleben? Von Gott mal seinen ganz besonderen Wunsch erfüllt zu bekommen. Wenn wir solch einen besonderen Wunsch bei Gott einlesen könnten, was würde dir da zuerst einfallen? Vielleicht hat jetzt jeder ganz andere Gedanken. Und vielleicht muss man zuerst mal überlegen, was könnte ich denn von Gott alles wollen? Was würdest du dir von Gott wünschen, wenn du einen ganz besonderen Wunsch frei hättest? Würdest du dir ein langes Leben wünschen? Vielleicht viel Vermögen, Reichtum, Ansehen? Oder ein großes Haus? Oder das beste Auto, wenn man Fan ist von Autos? Oder möglichst viele Freunde, Gesundheit? Oder vielleicht als Pastor eine große Gemeinde? Oh ja. Oh, Salomo, der war noch jung. Er hätte sich so vieles wünschen können. Doch ist es erstaunlich, was Salomo hier sagt. Lesen wir mal hier in Vers 6. Salomo sprach, du hast deinem Knechte, meinem Vater David, große Gnade erwiesen, wie er denn vor dir gewandelt ist in Wahrheit und Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herzen gegen dich. Und du hast ihm diese große Gnade bewahrt und ihm einen Sohn gegeben, der heute auf seinem Throne sitzt. Weil nun du, o Herr, mein Gott, deinen Knecht an meines Vaters David statt zum König gemacht hast, ich aber ein junger Knabe bin, der weder ein- noch auszugehen weiß, und weil dein Knecht mitten unter deinem Volke ist, was du erwählt hast, welches so groß ist, dass es niemand zählen kann, noch vor Menge berechnen kann, so wollest du deinem Knecht ein verständiges Herz geben, dass er dein Volk zu richten wisse und unterscheiden könne, was gut und böse ist. Denn wer vermag dieses, dein ansehnliches Volk zu richten? Das war Salomos Wunsch, den er vor den Herrn gebracht hat. Israel muss sehr, sehr groß gewesen sein. Es muss sich sehr vermehrt haben. Es muss eine wirklich unberechenbare Zahl gewesen sein. So groß ist dieses Volk geworden. Und jetzt hätte Salomo sich alles Mögliche wünschen können als junger Mann, dass er ein wohlhabendes Leben haben kann, dass er viel Gesundheit hat, dass er Erfolg hat und so weiter. Aber er hat alle diese Wünsche nicht vor den Herrn gebracht. Nein. Es ging ihm einzig und allein darum, ein weises und verständiges Herz zu bekommen. Nämlich, dass er Gottes Volk weise regieren kann. Und wie heißt es weiter in unserem Text, Vers 10? Das gefiel dem Herrn wohl, dass Salomo um solches bat. Vers 11. Und Gott sprach zu ihm, weil du um solches bittest und bittest nicht um Reichtum und bittest nicht um das Leben deiner Feinde, sondern bittest um Verstand zur Rechtspflege. Vers 12. Siehe, so habe ich nach deinen Worten getan. Siehe, ich habe dir ein weises und verständiges Herz gegeben, das deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und auch nicht und nach dir nicht aufkommen wird. Vers 13. Dazu habe ich dir auch gegeben, was du nicht gebeten hast, Reichtum und Ehre, dass deinesgleichen nicht sein soll unter den Königen dein ganzes Leben lang. Ist das nicht erstaunlich? Weil Salomo nichts für sich selber erbeten hat, nicht an sich selbst gedacht hat, sondern an das Volk Gottes, auch an die Ehre Gottes, und seinen Wunsch nicht zu seiner Ehre, sondern zur Ehre Gottes und zu seinem Volk beanspruchte, gefiel es Gott sehr. Und Gott erfüllte seinen Wunsch. Er gab ihm Weisheit. Er gab ihm so viel Weisheit, dass nach Salomo niemand mehr so viel Weisheit bekommen hatte. Kein Mensch auf der ganzen Erde. Bis heute nicht. Natürlich außer Jesus Christus selbst. Wie Gott dem Salomo Weisheit verliehen hat oder wie er dir und mir Weisheit verleihen kann, das wissen wir nicht, wie Gott das tut. Er kann es einfach machen. Aber weil Salomo zuerst nach Gottes Sache und nach Gottes Volk trachtete, legte der Herr noch ein ganzes dickes Paket obendrauf. Gott gab dem Salomo noch so unendlichen Reichtum und unendliche Ehre dazu, wie man sich's kaum denken kann. Das ist gewaltig. Wie Gott dann noch etwas drauf gibt, wenn man das um das Richtige bittet. Wir, du und ich, wir sind nicht Salomo, das ist klar. Doch auch wir müssen bedenken, dass wir vor Gott ein auserwähltes Volk und Geschlecht sind. Ja, Petrus sagt im Neuen Testament, dass wir sogar ein königliches Priestertum sind. Das ist gewaltig. Er hat uns zum Volk seines Eigentums gemacht, 1. Petrus 2, Vers 9. Und ich frage euch, was sollte jetzt einem königlichen Priester wichtiger sein, als die Sache Gottes zu vertreten hier auf Erden? Du bist ein königlicher Priester. Was sollte einem königlichen Priester wichtiger sein als die Sache Gottes? Beziehungsweise so zu leben, wie Gott es haben will und sich für seine Sache einzusetzen. Nämlich, wie es Petrus sagt, 1. Petrus 2, Vers 9, dass wir die Tugenden dessen verkündigen, der uns aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Und liebe Geschwister, um das zu tun, die Tugenden dessen zu verkündigen, das heißt, die Art und den Charakter Jesu anderen Menschen mitzuteilen, ihn zu offenbaren, darin zu leben, wisst ihr, was es dazu braucht? Ein weises und verständiges Herz. Genau das, was auch Salomo gebraucht hat. Auch um anderen das Wort Gottes mitzuteilen. Und wir müssen natürlich unterscheiden in Bezug auf Salomo. Wir sind heute nicht dazu berufen, so wie es auch im Alten Testament war, uns auf Erden Vermögen und Reichtum anzuhäufen. Alttestamentlich im Bund des Gesetzes, muss man sehen, war Reichtum immer ein Zeichen von Gottes Segen. Weil das Volk Gottes unter dem Bund des Gesetzes war, hat das Volk Gott gehorcht und hat Gott gesegnet und gesegnet, allermeist mit materiellen Gütern. Wenn es nicht gehorcht hat, wurden die materiellen Dinge entzogen. Heute ist es nicht so in der Zeit der Gemeinde, gar nicht. Alttestamentlich war Reichtum ein Segen, ein Zeichen von Gottes Segen. Neutestamentlich ist es nicht mehr so. Neutestamentlich geht es vielmehr um den geistlichen Reichtum, um die geistlichen Güter, mit denen uns Gott beschenken will. Natürlich möchte uns Gott auch mit materiellen Dingen versorgen, aber nicht mit unendlichem Reichtum. Wir haben heute von Gott auch eine große Verheißung, wie es in Matthäus 6, Vers 33 steht. Wie heißt es dort? Trachtet aber zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles hinzugelegt werden. Wer weise ist, oder wer heute weise ist, der trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes. Und er tut einfach das, was Gott sagt. Und so darf er auch damit rechnen, dass er das Nötige von Gott bekommt. Natürlich muss man auch arbeiten und seinen Lebensunterhalt verdienen. Aber Gott wird dafür sorgen, dass man das Nötige hat, was man zum Leben braucht. Das hat er versprochen. Also, wer bekommt die Weisheit? Da waren wir noch bei diesem Punkt. Wir gehen gleich weiter. Weisheit, wer bekommt sie? Wer Gottes Willen sucht und ihn darum bittet. Schauen wir uns noch kurz einen dritten und letzten Punkt an. Weisheit. Wozu wird sie gebraucht? Weisheit. Wozu wird sie gebraucht? Eigentlich haben wir diese Frage schon fast beantwortet. Ich möchte es auch nicht künstlich in die Länge ziehen. Anfänglich hatten wir gesagt, dass wir Weisheit besonders in schwierigen Lebenssituationen und Entscheidungen brauchen. Oftmals beten wir ja auch für Ärzte, dass Gott ihnen doch Weisheit geben möchte, wenn jemand unter uns krank ist, um die Krankheit zu behandeln, um entsprechende Medikamente zu verschreiben, um die Verletzung richtig zu behandeln und so weiter. Sicherlich ist das nicht verkehrt. Oder auch, wenn wir heute für Politiker beten, dass Gott die Politiker mit Weisheit ausstattet, um keine verkehrten Entscheidungen zu treffen, dass sie Weisheit bekommen, von Gott geleitet zu werden und von Gott entsprechend aus Entscheidungen zu treffen und unser Land in guter Weise zu regieren. Doch wir hatten auch gesagt, dass jeder Gläubige in seiner Verantwortung Weisheit von Gott gebraucht. Egal in welchem Stand, ob verheiratet, ob mit oder ohne Familie, ob alleinstehend, ob in Beruf, ob in Schule oder Ausbildung und so weiter. Wir alle brauchen Weisheit. Und jetzt, wofür brauchen wir Weisheit? Wozu brauchen wir Weisheit? Damit wir in allem gut Bescheid wissen oder dass wir möglich recht klug werden und klug daherreden können? Nein, ganz bestimmt nicht. Das ist nicht die Weisheit, die Gott uns geben möchte. Denn die Weisheit von oben zeigt sich nicht zuerst in Klugheit, sondern sie zeigt sich Gott ehrend. Sie zeigt sich Gott ehrend. Und genau dazu brauchen wir Weisheit, um Gott zu ehren. Und zwar mit unserem ganzen Leben. Gottes Weisheit zeigt sich in unserem Leben, in unserem Wesen, in unserem Reden und Handeln, das Gott verherrlichen soll. Weisheit lässt sich auch nicht ganz leicht erklären. Natürlich ist auch Weisheit ein wenig Klugheit, hat auch schon mit Klugheit zu tun, aber es ist mehr als Klugheit. Es ist nicht nur Klugheit. In einer Kinderstunde wurde mal die Kinder gefragt, ob sie denn wüssten, den Unterschied zwischen Klugheit und Weisheit. Das war eine schwere Frage für die Kinder. Aber dabei sagte ein Kind aus seinem einfältigen Herzen heraus, Weisheit ist Klugheit mit Liebe. Weisheit ist Klugheit mit Liebe. Das ist nicht ganz verkehrt. Weisheit ist Klugheit mit Liebe. Ich denke, das Kind hat schon ziemlich viel verstanden, wie Weisheit zum Ausdruck kommt. Klugheit mit Liebe. Weisheit ist also mehr als nur irgendwelche Intelligenz oder Klugheit, wenn man so nennen will. Göttliche Weisheit hat etwas mit Gott zu tun. Und es entspringt letztendlich aus seiner Liebe. Schwer zu definieren, aber es ist etwas Wunderbares. Nun, wir sind noch bei der Frage, Weisheit, wozu wird sie gebraucht? Ja, wir sind oft der Meinung, dass wir Weisheit nur in besonderen Lebenslagen oder zu besonderen Aufgaben und Entscheidungen benötigen. Doch letztendlich müssen wir erkennen, dass wir täglich und fortwährend Gottes Weisheit brauchen. Nämlich, um die Fähigkeit zu erlangen, ein Alltagsleben in Gottes Willen und Gottes Gerechtigkeit zu führen. Man kann auch sagen, um in Gottes Rechtschaffenheit zu leben. Vielleicht lesen wir Gottes Wort oder wir hören in einer Verkündigung eine Aufforderung, dass wir doch dieses und jenes tun sollen, und wir wissen ja, man sollte es so machen, man muss es eigentlich so tun, aber wenn ihr vielleicht nach Hause geht, dann denkt ihr manchmal, ich möchte es eigentlich tun, aber irgendwie schaffe ich es nicht. Ist das ja auch schon so gegangen? Man hat sich das auch vorgenommen, wenn man was in der Predigt gehört hat, in der Bibelstunde aus dem Wort Gottes, das möchte ich jetzt tun. Und nachher ist man zu Hause und dann sieht es wieder so und so aus und man schafft es irgendwie nicht. Aber wir meinen manchmal, irgendwie schaffe ich das schon. Doch wisst ihr was? Oft fehlt uns wirklich die nötige Weisheit. Die nötige Weisheit, um das zur Ausführung zu bringen, was Gott will. Wir brauchen Gottes Weisheit. Vielleicht fehlt uns auch manches Mal sogar die nötige Einsicht. Oder auch der Wille, um Dinge umzusetzen. Wie wichtig ist es da, Gott um Weisheit zu bitten? Ja, wir dürfen sogar beten, dass Gott uns weise macht, seinen Willen zu tun. Hast du es schon mal gebeten? Herr, bitte mach mich weise, dass ich deinen Willen zur Ausführung bringe. Vielleicht gerade morgens, dass das über den Tag gelingen darf. Mach mich weise. Also wir brauchen Weisheit, um Gottes Willen zu tun. Wir brauchen Weisheit, um auch Gottes Wort zu verstehen. Der Heilige Geist möchte uns mit Weisheit ausrüsten. Wir brauchen Weisheit, auch um entsprechend zu beten. Ja, wir können irgendwas beten, aber das kann sein, dass es gar nicht so entsprechend wie Gott es haben will. Wir brauchen auch Weisheit, um entsprechend zu beten. Wir brauchen Weisheit auch für unser Denken und Handeln. Dass wir so denken und handeln, wie Gott es haben will. Wir brauchen Weisheit. Wir brauchen Weisheit, damit wir das auch leben können, was wir glauben. Wir brauchen Weisheit, auch um von Gott unseren Charakter verändern zu lassen. Wir möchten doch nicht so bleiben, wie wir sind. Wir brauchen Weisheit, damit Gott uns verändern kann. Wir brauchen Weisheit, um Jesus ähnlicher zu werden. Da bringen wir es ganz auf den Punkt. Wir brauchen Weisheit, um Jesus ähnlicher zu werden. Und jetzt möchte ich zum Schluss kommen, die Predigt schließen. Wir haben uns drei Punkte angesehen. Erstens Weisheit, woher kommt sie? Zweitens Weisheit, wer bekommt sie? Und drittens Weisheit, wozu wird sie gebraucht? Am Ende möchte ich einfach die Frage stellen, bittest du täglich Gott um Weisheit? Ganz einfache Frage. Bittest du täglich Gott um Weisheit? Wenn nein, so fange doch bitte heute damit an. Das ist gar nichts Großes, Gott einfach um Weisheit zu bitten. Aber wenn du um Weisheit bittest, dann wird Gott deine Bitte erfüllen. Er wird dir ein weises Herz geben, immer mehr. Das wird nicht einfach, so jetzt komm, jetzt hast du Weisheit. Du brauchst täglich Weisheit und du wirst irgendwann erfahren, da hat mich Gott ganz weise geleitet, hat mich ganz weise geführt in dieser Situation. Und ich durfte vielleicht auch ganz weise reagieren. Vielleicht auch gar nicht so, wie es meinem Naturell entspringt, sondern so, wie es Jesus getan hätte. Fang heute an, Gott um Weisheit zu bitten. Erlange ein weises Herz und verherrliche Gott darin. Jakobus 1, Vers 5. Wenn aber jemandem unter euch Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Amen. Lasst uns beten. Danke, lieber Vater im Himmel, dass wir zu dir aufblicken dürfen. Und danke, dass du dich zu uns kleinen Geschöpfen wendest. Danke, dass wir sogar deine Kinder sein dürfen, die wir an dich glauben. Und so möchten wir dir von Herzen danken, dass du, Herr, der gebende und beschenkende Gott sein möchtest. Ja, du möchtest nicht einmal erbettelt werden, sondern du möchtest, dass wir dich einfach bitten, dass wir im Vertrauen zu dir kommen und im Vertrauen dich um solche wunderbaren Gaben bitten, wie um Weisheit. Und wenn wir auf Weisheit schauen, ja, wenn wir auf dich schauen, da kommen wir uns vor, wie unendlich klein und mangelhaft wir sind. Und wir möchten von dir, dem allmächtigen Gott und Herrn, ja, die Weisheit erbitten, die du uns gerne geben möchtest. Du siehst, dass wir uns sehnen nach Weisheit, dass wir Weisheit benötigen, wirklich auch für alle Lebensfragen, dass wir Weisheit und Leitung von dir gebrauchen, auch in wichtigen Lebensentscheidungen, auch um Gemeinde zu führen, um Familie zu führen, Ehemänner, ihre Frauen. Wir möchten dafür beten, dass du Gnade schenkst, aber dass jeder von uns Weisheit erlange, dass wir auch durch die Weisheit unseren Charakter verändern lassen, dass wir immer mehr in dein Bild hineingestaltet werden, Herr Jesus. Und das macht uns die größte Freude, wenn wir erkennen dürfen, es kommt nicht aus uns heraus, sondern du bewirkst es in uns. Und dass auch die Weisheit, die du hergeben möchtest, durch uns zum Ausdruck kommt, damit du in allem verherrlicht werdest. Denn es heißt in deinem Wort, auf das sich niemand rühme, sondern wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Und das möchten wir tun. Darauf möchten wir abzielen. Und möchten dir danken, dass du uns reichlich beschenken möchtest und dass wir dich um Weisheit bitten möchten, um wirklich ein weises und verständiges Herz zu erlangen. Wir preisen dich dafür und danken dir, dass du es geben wirst. Amen.